Dip or Die.
Herr Zeidler, herzlich willkommen zum Dip or Die Podcast. Schön, dass du hier bist. Schön, dass wir zusammengefunden haben. Wie geht's? Wie steht's? Was machen Sachen?
Gut, ich kann mich wie immer nicht beklagen. Das Leben ist wundervoll. Es gibt viel zu tun. Ich fühl mich jetzt gerade an wie so ein Politiker. Aber
dazu ein ganz lustiges Reel gesehen mit Sprichwörtern, die nur in Deutschland und im Deutschen funktionieren, wie zum Beispiel, ach, das war zu viel des Guten. So wie, hä? Wie kann es denn zu viel des Guten sein? Oder man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
ja, das stimmt, das stimmt.
Die Deutschen
Ja,
maßregeln sich, wenn es zu gut läuft, das ist nicht okay. Du darfst nicht zu viel Glück empfinden, du musst demütig sein und
ja, deswegen ist es ja auch in Deutschland voll das Ding, wenn du eine Rolex trägst, dass du da sofort als Prolet abgestempelt wirst. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, weil die Leute sich so sagen, mit Geld und Reichtum flext man nicht.
Deswegen holst du dir ja auch die Patek, weil da wissen die Leute nicht, dass teuer ist.
Oder eine schöne Glashütte oder eine Lange und Söhne. Gönnt euch doch mal gutes sächsisches Uhrenhandwerk.
So, wollen wir mal aufs Community-Feedback der letzten Woche eingehen?
Immer.
Immer.
Die Community ist ja quasi wie ein Kind für mich.
Wir haben Josef M., den wir natürlich in der letzten Folge als wenig als Dummy, wie sagt man so schön, benutzt, ja doch kann man so sagen, benutzt haben, hat sich, also der richtige Josef Müller hat sich zurückgemeldet und hat geschrieben, natürlich kann der Josef 4 Lifts regelkonform. Ask my coach Flex. Werden wir machen. Und 40 ist er noch nicht ganz. Er wiegt 94 Kilo, ist 190 Zentimeter groß und sein One Rep Max im Pull-Up sind 62,5. Das ist doch stabil. Und er freut sich, war eine super Folge. Also er hat es uns nicht krumm genommen.
Ich möchte an der Stelle kurz sagen, Josef, du hättest mir nicht erklären müssen, dass du 40 bist. Das reicht, wenn du mir sagst, dass du bei Flex im Coaching bist.
40 ist er noch nicht ganz.
Noch nicht ganz, aber so, sag mir, dass du 40 bist, ohne mir zu sagen, dass du 40 bist. Ja, mein Coach Flex. Ja, okay, hat die Frage schon beantwortet, Bro.
Dann hat
warte, 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 warte. Ich habe dazu noch was.
Der Kampf fängt erst an, wenn der Gegner am Boden liegt, Tony, du weißt.
Genau. Und meine Frage diesbezüglich wäre nämlich auch, denkst du, dass ich genauso gute Chancen bei der Kategorie 40 plus hätte, wenn ich genauso wenig Haare hätte wie Flex? Also denkst du, das korreliert so ein Stück weit, dass du, je mehr du wie so eine Art Wolf im Schafspelz bist oder eben ohne Pelz in dem Falle, dass du dann so eine gewisse Alterskredibilität bekommst, dass du dann weise wirkst?
Meinst du, dass sozusagen die Hairline korreliert mit der Weisheit?
Na, mit der vermeintlichen Weisheit.
Der vermeintlichen Weisheit. Das müsste man mal nachgehen. Du schreibst doch jetzt eh bald deine Bachelorarbeit, dann solltest du vielleicht dein Thema nochmal ändern. Und das untersuchen. Machst du so Straßenumfragen, einfach Leute,
Straßenumfragen,
immer
das ist, glaube
zwei
ich, genau
Bilder, einmal
eine gute wissenschaftliche
mit einer versiegten Haarlinie und einmal mit einer freshen und fragst, wen sie für klüger halten. Und dann machst du daraus eine repräsentative Umfrage und stellst deine Ergebnisse zusammen.
Wild.
Dann Huan kann
Huan.
Emo.
Warte doch mal, bitte.
Huan Kanamo oder Huan K. Enemo schreibt, mega interessante und spannende Folge. Für mich könnt ihr auch alles sehr gut und verständlich rüberbringen. Der Podcast ist wie ein kleines Coaching. An der Stelle, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, da müssen wir ein bisschen zu runterschrauben jetzt an der Stelle.
Ja.
Weil das wollen wir nicht. Also das ist ausdrücklich nicht erwünscht von unserer Seite. Das ist nur gegen Entgelt zu haben. Dann schreibt Martini, immer ein Genuss, den beiden zuzuhören. Danke für den Mehrwert. Gerne, das freut uns. Dann schreibt Björn D. Allen, Tag 1er hier, Top-Folge, finde es witzig, wie Tonio meint, Kalorienüberschuss wäre bei ihm eine Phase, obwohl es ein Dauerzustand ist. Verletzt dich sowas eigentlich?
Nee, also dadurch, dass ich weiß, dass ich wahrscheinlich das Squad One Rep Max von Björn so auf 10er Wiederholung dippe, verletzt mich das nicht.
Das
So
hat mich
schwache,
jetzt verletzt.
schwache Menschen, schwache Menschen. Die Meinung von schwachen Menschen ist einfach so nicht so relevant. Weißt du, was ich meine? Also ich bin ja faktisch gesehen ein besserer Mensch, weil ich stark im Dip bin. So, es ist ja.
Aber das ist, denke ich, auch Common Sense.
Ja, ich
Da
denke
können
auch.
sich alle drauf einigen. Matti schreibt: Folge sehr lustig, außer für Josef M. Aber ein Boomer ist jemand, der heute zwischen 55 und 69 Jahre alt ist. Alleine von dem Kommentar her weiß ich, dass Matti auf jeden Fall ein Boomer
Ja, ich wollte, das war genau das. So, sag mir, dass du kein Digital Native bist, ohne es mir zu sagen. So, Matti,
ist.
Bro, also nichts gegen dich. Es ist auch okay, dass du, weiß ich nicht, Skoda, du bist überzeugter Skoda-Fahrer, weil du der Meinung
Oder ein
bist,
Passat.
ja, genau. Na, nee, er fährt so Skoda Octavia, weil er der Meinung ist, VW ist maßlos überteuert. Und er besitzt auch so ein Eigenheim, aber kein schönes. So, ich glaube, Matti ist jemand, der hat so ein Eigenheim übernommen, weil er dachte, das wäre ein Schnäppchen und jetzt versauert er in irgendeinem Vorort.
Darf ich das anders zusammenfassen? Android-User.
Ja! Ich sent from my Samsung Galaxy S3 oder so. Ganz genau.
Ja,
So,
meinst
sowas
du,
schreibt
er
nur
benutzt
jemand,
sein
der.
Handy schon mit diesem kleinen Stift oder er nimmt noch die Finger?
Und du siehst auch, wie während er diesen Kommentar geschrieben hat mit diesem Stift, dass so seine Brille nicht normal auf der Nase saß, sondern so ein bisschen von auf der Nasenspitze. Und dann hat er die Augenbrauen so hochgezogen. Und jetzt wird er richtig sauer, wenn er die neue Folge hört.
Ja, weiterhin schreibt er, dass Unwissen der Host erfüllt damit zu 100% das Klischee des bildungsfernen Kraftsportlers.
Ja, Facts.
Right in the fields, Digga, right in the fields. Fields vor allem. Nicht Fields, sondern Fields. Ja. Wo wir wieder
Auf die
beim Thema
Felder.
bildungsfern werden. Gut.
Ja, für Matti musst du das aber nochmal auf Deutsch übersetzen. Als der in der Schule war, gab es noch keinen Englischunterricht.
Na, der hat's noch Russisch, hat er noch gelernt.
Genau.
Dann. Avid, Gott gesendet, schickt dir auch eine Überleitung für das erste Thema, was du heute ansprechen wolltest. Und zwar kommentiert er: Ihr könnt ja mal kurz erwähnen, wie man in die Final Rap App kommt.
Hey, cool. Ja, also gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder da über die Website, da könnt ihr auf Register Now gehen. Hat Micha schon zu Recht Kritik geäußert, dass das vielleicht ein bisschen verwirrend sein kann, weil wir die App ja von der Grundstruktur aktuell primär natürlich für Athletinnen und Athleten ausgelegt haben, aber
Ja, und
Arvid.
weil du es App nennst und die Leute im App
Ja.
Store nach Apps suchen, ich glaube, das ist halt auch so ein Ding. Es
Genau,
ist
also
keine Native App,
es ist eine
sondern.
Browser-based App immer noch. Aber wenn wir richtig viel Glück haben, könnte es sogar sein, dass wir das dieses Jahr noch in den App Store releasen können. Sonst ist das ein Ding für 2025. Ansonsten könnt ihr auch ganz normal über den
Den
Link.
Linktree bei euch, ne? Ja.
Genau, wichtig ist dabei aber, wenn ihr euch zum Beispiel mit Google dort anmelden wollt, also ein Profil erstellen wollt, müsst ihr das Ganze außerhalb von Instagram öffnen. Also jetzt hier Josef und Matti, die da hier zuhören. Oder? Matti hieß der, ne? Nee,
Jacke wie
Micha?
Hose, Dicker.
Matti. Genau, also für euch, es gibt eine Möglichkeit, dass ihr quasi auf drei Punkte klickt und dann könnt ihr das in eurem eigentlichen
Und
System-Browser
nicht die an
öffnen.
eurem Arm.
Genau. Nicht an eurer Armbinde, ihr blinden Fische. Und dann könnt ihr das quasi in dem eigentlichen Systembrowser öffnen, weil Google sonst ein Problem damit hat, was die Sicherheitsbestimmungen betrifft, von dem Browser, den dir Instagram bereitstellt. Das ist ganz lustig. Also die Leute, ich habe eigentlich pro Woche mindestens eine Person, die mir schreibt, ja, ich kann mich nicht anmelden in der App. Ja, dann sage ich, oh, Bro, öffne mal außerhalb von Instagram, dann funktioniert's. Genau, das ist ganz wichtig. Und dann könnt ihr da ein Profil erstellen. Aktuell sind noch keine Events drin. Die werden aber jetzt im Laufe der nächsten 1 bis 2 Wochen quasi alle in der App erscheinen, sodass ihr euch da dann auch
Ist
anmelden
gelogen,
könnt.
die deutsche German Open ist schon drin.
Oh, perfekt. Ja, nee, dann hat Tim das schon gestern erstellt. Da ist der Anmeldezeitraum auch schon drin. Der startet am 9.2. und ist. Warte, er hatte mir das geschickt. Nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle. Hier ist Carsten. Nee, Sonntag ist schon zu weit. Wo ist denn hier Tim? Hier, genau. Also Anmeldezeitraum ist der 9.2. bis 23.2.
Wurde ja übrigens vor, ich glaube, 20 Folgen war das oder so, kritisiert, dass wir nicht einfach immer willkürlichen Namen erwähnen sollen, sondern immer erklären, wer das ist. Vielleicht sagst
Tim,
du kurz, wer Tim ist, dass die Leute
genau, also
jetzt wissen, warum.
Tim Prachtlachs Reichel, ne? Wichtig, der Zweitname ist wirklich Prachtlachs. Jedenfalls ist er so bei mir im Handy
Das
eingespeichert.
aber wegen seinem riesigen Schwanz, oder?
Ja. Ja, Tim ist einfach richtig gut bestückt und hat manchmal so einen leicht fischigen Geruch. Boah, nee, das ist jetzt mies unprofessionell. Nee, also Tim ist einer der Gesellschafter von Fine Rap. Das ist im Grunde die gute Seele im Hintergrund, der
Der
sich um.
Zahlentonio.
Genau, das ist quasi der strukturierte Tonio, der leise Tonio. Etwas weniger gut aussehend, würde ich sagen. So, so ein
Aber dafür
Prozentpunkt.
jünger und brutaler.
Nee, der Tim ist tatsächlich älter. Ich glaube, der ist 96er Baujahr. Und der ist quasi zuständig für alles Mögliche, was um Verträge, Finanzen, Businessplan, die gesamte Struktur. Also wirklich, was muss wann abgearbeitet werden, das macht Tim. Ich bin im Endeffekt jemand, der da sehr viel in die Waagschale wirft. Und Tim ist derjenige, der eine Struktur darum gießt, zusammen mit Carsten. Carsten ist
Der
unser
CFO.
Software. Bitte?
Der CFO, sage ich.
Genau, Tim ist der faktische CFO, kümmert sich aber auch viel um so die ganzen Marketingkonzepte etc. Da ist immer so ein Back and Forth. Und Carsten ist quasi die dritte Person im Bunde. Das
Kannst du
ist unser.
für Josef Müller kurz?
Ach genau, es ist ein Vor- und Zurück, Josef. Also
Ah,
Back and Forth, also Englisch, tut mir leid.
okay.
Genau, und CFO ist natürlich Chief Financial Officer. Das bedeutet, derjenige kümmert sich um Geld, Josef, ne? Um das Klimper-Klimper. Weiß ja, wie es ist. Und Carsten kümmert sich quasi um die gesamte Softwarekomponente. Also der programmiert da ganz
Der
fleißig,
CTO.
der CTO, genau. Und das ist quasi die gute Seele, wenn es darum geht, das Ganze wirklich ja, die
In
Realität zu bringen.
Einsen und Nullen
In Einsen und Nullen,
drückt
genau
er
so
sich
denkt
aus.
Carsten. Aber vor allem viele Nullen und eine Eins. Carsten ist jemand, der ist nur auf Geld aus. Kappa. Oh Gott, wenn das jemand hört, ey. Ja, genau. Also, das ist quasi so das Kernteam um Final Rap. Und genau, dementsprechend, jetzt habt ihr so einen kleinen Überblick. Wir können ja auch mal einfach so eine Folge mit Tim und Carsten aufnehmen, wo wir sowas besprechen. Wenn das die Leute interessiert, schreibt das mal in die Kommentare. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
Ich glaube, du wolltest noch auf irgendwelche News hinaus, bevor ich dich jetzt unterbrochen hatte mit dem Team Talk.
Ja, genau. Ja, also es gibt natürlich wieder einiges, was wir aktuell bei Final Rap umsetzen. So, und da würde ich euch jetzt auch hier so einen kleinen Überblick geben, was jetzt in den letzten Wochen oder in der letzten Woche passiert ist. Wir sind jetzt gerade dabei, das ganze Thema Südamerika noch mehr in den Fokus zu rücken. Da sind wir vor allem in Chile und Argentinien unterwegs. Da sind Leute jetzt auf uns zugekommen. Brasilien kommt auch noch dazu. Venezuela ebenso. Und dann werden wir quasi schrittweise jetzt schauen, dass wir in Südamerika, Lateinamerika ja auch eine gewisse Wettkampfstruktur mit aufbauen. Also da gibt es schon einige so nationale Wettkämpfe und die wollen wir jetzt halt miteinander connecten. Und die haben halt alle Bock, das unter dem Fine-Rap-Regelwerk laufen zu lassen. Und das ist eben auch nochmal ein Riesenvorteil, eben mit unserer Fine-Rap-Software. Also das ist im Endeffekt wirklich so der Dreh- und Angelpunkt, mit dem wir jetzt hier arbeiten. Und da kommen immer mehr neue Funktionen jetzt dazu. Also jetzt aktuell hat Carsten, glaube ich, als letztes released, dass es eine Suchfunktion gibt. Ihr könnt jetzt quasi auch einen eigenen Name-Tag, wie bei Instagram zum Beispiel, festlegen für die App. Und das wird jetzt quasi alles schrittweise ergänzt, damit wir pünktlich zu den jeweiligen Wettkämpfen, zu den Open-Wettkämpfen, ein Live-Ranking haben, beziehungsweise ein weltweites Overall-Ranking, was aber auch natürlich deutschlandweit dann zu tragen kommt. Also ihr habt im Endeffekt dann die Möglichkeit zu sortieren. Ich möchte mir das nur in Deutschland anschauen, wie ich in meiner Gewichtsklasse stehe oder weltweit oder europaweit etc. Das ist so der grobe Plan jetzt. Dazu kommt, dass wir, wie gesagt, jetzt gerade dabei sind, das Thema mit den Underground-Wettkämpfen anzugehen. Da haben wir jetzt Hamburg und München in der Pipeline. Das heißt, wenn ihr aus Hamburg oder München kommt, könnt ihr euch da schon mal drauf freuen. Das wird eine geile Geschichte. Also da freue ich mich persönlich auch schon drauf, weil ich glaube, damit wird der Sport auch noch mal mehr wachsen können, weil einfach mehr Leute dran partizipieren. Und dann schauen wir mal auf jeden Fall, was nächstes Jahr ganz oben auf meiner Liste steht, ist eine Austrian Open, also in Österreich einen Wettkampf zu organisieren. Es wird wahrscheinlich in die Richtung von Wien gehen. Das wäre richtig geil. Und dann sind wir auf einem sehr, sehr
Hattest du
guten
dich mal
Weg.
mit den Schweizern connected jetzt eigentlich? Weil die haben auch so eine Riesenszene. Die
Die
machen doch eh
sollen
immer
mich
ihr
mal
eigenes Ding.
anschreiben. Seit wann kommt denn der Berg zum Propheten?
Weil, also, da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute, die Bock haben. Auf jeden Fall auf so ein Endurance-Format. Das weiß ich. Da gibt es richtig, richtig viele Leute, die dort Bock haben. Und One Rep Max wächst auch. Ist noch recht klein dort, aber wächst. Also an alle SchweizerInnen, die zuhören, meldet euch mal beim Zeitler Bob.
Ja,
Und dann kann man
super
da
gern.
bestimmt auch mal einen feinen Rap regeln, weil ihr habt eine geile Community. Das weiß ich, war schon ein paar Mal da in der Schweiz und auch mit vielen Jungs davon schon gearbeitet bei uns im Coaching oder auch trainiert.
Immer.
Und
Also wir sind da offen für alles und ich denke auch gerade mit dem Underground-Format hat man da eine Möglichkeit, das erstmal im Kleinen zu starten und eben nicht so übermäßig viel auch reinstecken zu müssen. Also das Ziel ist ja wirklich, dass das überschaubare, gut umsetzbare Sachen sind, die auch nicht so extrem viel Vorlauf brauchen. Mit der
ja.
App hast du eben, das ist, glaube ich, der große, große Vorteil, den wir jetzt halt haben. Die App nimmt dir extrem viel Arbeit ab. Also sei es der Kommunikationsprozess vorher, sei es der Anmeldeprozess, das sind alles Dinge, die, glaube ich, einfach richtig abfacken können, wenn du ein Event organisierst, weil du musst dann irgendwelche E-Mails annehmen, dann musst du diese E-Mails sortieren, dann musst du die einzelnen E-Mails beantworten, dann musst du das Ganze
Fünf
in
Excel-Listen
Excel-Liste,
basteln und ja.
genau, und dann hast du das in der Excel-Liste und dann musst du noch eine Excel-Liste vorbereiten mit den ganzen Leuten, die da competen und so weiter und so fort. Und diese ganze Arbeit wird dir halt abgenommen über die App, weil dir halt das gesamte System auch schon so ein Stück weit vorgegeben ist.
Da müsst ihr jetzt nur noch das Payment einführen, das ihr abcashen könnt dabei.
Ja, aber das Payment, also die Payment-Integration, die wird, denke ich, dann im nächsten Jahr auch folgen. Also da sind wir auch gerade schon dran.
Weil dann kannst du ja so à la Stripe, zack, direkt ein bisschen abzwacken.
Genau, also das ist ja auch, sage ich mal, so die Grundidee, dass wir halt einfach langfristig sagen, hey, du kannst die App kostenfrei nutzen. Wenn du aber eine Anmeldegebühr hast, dann kriegen wir halt Prozentsatz X davon, und fertig ist, wenn du das halt nutzt. Und ich glaube, das ist dann auch fair für alle. Also Ziel ist ja wirklich damit, langfristig alles Mögliche abbilden zu können. Also da haben wir sehr, sehr viel auf dem Zettel. Jetzt werden wir halt gucken, wie wir das abgebildet bekommen, in welchem Zeitraum. Also, dass wir es umsetzen können, ist komplett außer Frage. Die Frage ist halt, wann, wie schnell und in welcher Reihenfolge was jetzt kommt. Und ja, das ist halt so der große Batzen, den wir jetzt versuchen zu leisten, damit es eben auf lange Sicht für alle Leute einfacher und geiler ist, Events zu organisieren.
Ja.
Ne, also die Software bietet dir ja auch so viel um das Event herum. Also sei es eben das Live-Ranking für die Leute, die vor Ort sind, dass die einfach in der App nachschauen können, ja, wer hat denn jetzt was bewegt, wo steht denn die Person aktuell? Oder das Live-Ranking für Leute, die im Livestream sitzen und aber gerade erst eingeschaltet haben und sich einen Überblick verschaffen wollen. Dann hast du das Ranking, was eben automatisch schon im Overall-Ranking abgedatet wird. Das heißt, du hast halt den gesamten Sport, machst du nahbarer weltweit, weil auch der letzte Wettkampf in, wie gesagt, Südamerika, Australien, wo auch immer, wenn der dort organisiert wird, bekommst du das ab sofort mit. Also du siehst, dass das passiert und du siehst auch direkt die Ergebnisse. Und das ist, glaube ich, ein Schritt, den man jetzt noch nicht ganz fassen kann, was das aber an Reichweite einfach für den Sport bedeutet, wenn eben mal wirklich so aufgezeigt wird, wie groß der Sport eigentlich weltweit schon ist. Weil bisher macht ja jeder so sein eigenes Ding, die haben noch ein eigenes Regelwerk. Und mit Final Rap haben wir es halt jetzt, denke ich, gut geschafft, so eine Grundlage zu legen oder zu schaffen, wo die Leute sagen, ey, da gibt's schon was, dann müssen wir das Rad nicht neu erfinden. Das ist auch viel, viel einfacher, wenn du einfach sagst, es gibt eine Grundlage für ein Regelwerk, es gibt eine Grundlage für die Wettkampfstruktur und wir müssen uns eigentlich nur darum kümmern, dass wir Personen haben und eine Location. Und das war es eigentlich schon.
Ich habe noch eine Off-Topic-Frage, die nicht um Final Rap geht.
Ja.
Weißt du, warum der Bucky nichts mehr postet? Mir gestern aufgefallen. Hast du mit dem Kontakt? Kann man das öffentlich sagen? Weißt du, was da los
Ich
ist?
habe mit dem, ich hab mit dem keinen Kontakt, aber ich glaube, der nimmt sich vielleicht auch einfach erstmal so eine kleine Auszeit. Kann ich mir vorstellen.
Okay, aber ich dachte, der lebt von Instagram.
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wovon der lebt, bin ich ganz ehrlich.
Ich dachte, jemand, der 2 Monate in Bali abhängt, muss Vollzeit-Influencer sein. Deswegen, nee, weil ich
Könnte
mich
sein.
gewundert habe, dass da nichts mehr kommt und der ja immer doch recht aktiv war, auch mit Trainingsstories und so. Ich da immer gerne zugeguckt habe
Ja.
als Follower. Und dann irgendwann nur gesehen habe, dass er bei den Jungs in London war. Dann habe ich gar nichts mehr gehört und gesehen. Ich habe auch gerade geguckt, der letzte Post war im Dezember.
Ja, er meinte zu mir, er hat eine lange Auszeit gemacht. Long Holiday hat er mir mal geschrieben gehabt. Irgendwann im
Okay. Na gut,
Dezember.
sei ihm vergönnt, ne? Wenn man immer so aktiv ist, kann man
Ja,
sich da auch mal rausnehmen.
denke auch.
Dann, wir wollten heute das Trainingsplanungsthema Nummer 2 auf der Liste ansprechen. Wir haben uns letzte Woche ausführlich beschäftigt mit der ganzen Thematik rund um Spezifik. Und Spezifität, es sind tatsächlich zwei verschiedene Begriffe, die medizinisch ein wenig, also Spezifität ist medizinisch, wird es benutzt und Spezifik wäre das so, wie wir es benutzen würden. In der Trainingsplanung ist meint an sich dasselbe, aber ich habe extra nochmal nachgeguckt. Und das zweitrelevanteste Prinzip, das wir heute besprechen werden, ist das Thema progressives Überladen. Na, für Josef Müller, Progressive Overload ist das Thema der heutigen Folge. Und worum geht's da? Im Endeffekt ist es so, dass wenn wir jetzt trainieren und dann einfach mal auf den Zeitstrahl so ein bisschen rauszoomen, ne, wir gucken uns jetzt nicht eine Einheit an, sondern wirklich mal eine Abfolge von vielen Einheiten am Stück. Muss das Ziel sein, um stärker zu werden, dass wir eine gewisse Übung und damit auch gewisse Strukturen, Muskeln, Bänder und so weiter überladen. Und das heißt, dass wir an dem Zeitpunkt, wo wir gucken, im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wo wir gestartet haben, in der Lage sein müssen, mehr Gewicht oder mit dem gleichen Gewicht mehr Workload zu bewältigen. Und das ist eigentlich auch schon der Kern dieses Prinzips. Das heißt, um die letzte Folge nochmal zu rekapitulieren, wenn du eine Übung machst, die spezifisch genug für dein Ziel ist und im zweiten Schritt dafür sorgst, dass du über eine größere Zeit mehr Wiederholungen oder mehr Gewicht in dieser Übung bewältigen kannst, dann hast du 90% von deinem Trainingsplan eigentlich richtig gestaltet. Ne, weil das sind wirklich die beiden Kernelemente, die man meistern muss und über die hinaus hinweg alles irrelevanter für den Großteil der Sportler wird. Ne, also dann wird es doch recht kleinteilig und was für eher erfahrenere Athleten. Aber diese beiden Prinzipien sind wirklich das Alpha und das Omega der Trainingsplanung.
Ja, ich glaube, auch das ist eine Geschichte, wo man vielleicht noch einhaken muss oder was man vielleicht den Leuten ein bisschen besser erklären muss, weil viele Leute, die so auf einen zukommen und dann darüber Fragen zu haben, die verstehen nicht, dass dein Training auch sinnvoll und effektiv sein kann, ohne dass du RPE 8 bis 10 unterwegs bist. Also das ist, glaube ich, eben also das Wichtige ist dieses Thema. Progressiver Overload. Dein Körper braucht gewisse Zeit, um an eine neue Belastung zu adaptieren, beziehungsweise sich an eine neue Belastung zu gewöhnen. Und was, also das war auch so ein klassisches Ding, was ich am Anfang definitiv falsch gemacht habe, weil da ging es halt, du gehst ins Training und du gibst Vollgas, du maxst alles aus, was irgendwo geht. Und das funktioniert, denke ich, bis zu einem gewissen Grad, weil du da eben auch einen Overload schaffst. Also zu leicht trainieren, permanent, wird dich auch nicht ans Ziel führen. Aber eben auch dieses permanente Denken, Overload an sich bedeutet eigentlich nur, dass du eine Steigerung hast, die langfristig gesehen immer über dem liegt, was dein Körper bisher gewöhnt ist. Also du hast diese Homöostase. Das ist vielleicht ein Begriff, den man in dem Zusammenhang mal noch erklären muss, um das auch die nächsten Folgen darauf aufbauen zu können. Homöostase ist im Endeffekt der Zustand, in dem dein Körper ausgewogen ist, wo Yin und Yang im Einklang ist, also wo.
Deine Baseline.
Genau, also das ist quasi so diese Nulllinie. Das heißt, du hast keinen Fatigue, du hast aber auch nichts, wo dein Körper gerade Fortschritt macht, sondern das ist einfach so, das ist einfach so dieses. Dieser leichte Tinnitus-Ton.
So ein C-Dur.
Ich
Ich habe keine Ahnung, das ist die einzige Note, die mir
wollte
gerade
gerade sagen, so, hä?
eingefallen
Kann ich dir nicht sagen.
ist.
Auf jeden Fall die Homöostase, da ist das Ziel quasi, die so ein Stück weit zu durchbrechen, weil dann dein Körper Anpassungen trifft. Die kannst du nach oben und nach unten durchbrechen, ne? Also das heißt, du kannst auch, wenn du weniger machst, also beispielsweise, wenn du jetzt 3 Wochen lang nur im Bett liegen würdest, würdest du die auch nach unten durchbrechen, weil du quasi dein Base-Level nach unten verschiebst. So, unser Ziel ist natürlich, dass wir das schrittweise immer weiter anheben. Also, dass, wenn wir jetzt komplett bei null starten, ist unser Ziel nach einem Jahr schon, dass wir, was weiß ich, bei 10 sind. Das sind jetzt nur fiktive Nummern. Und das schaffen wir aber, indem wir eben dem Körper stetig neue Herausforderungen legen. Bedeutet aber, es muss nicht linear sein. Das heißt, du musst nicht jede Woche das Gewicht konsequent steigern über ein Jahr hinweg, sondern du steigerst in dem Maße, wie du es kannst, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite auch in dem Maße, wie es dein Körper auch zulässt. Also nur weil ich jetzt zum Beispiel, vielleicht auch da direkt aus der Praxis gesprochen, gestern hätte 170 Kilo auf 3 dippen können, muss ich das nicht machen, um den Körper zu einer neuen Anpassung zu bewegen. Weil du eben eine gewisse Grenze nur erreichen musst, in Anführungsstrichen, damit dein Training effektiv wird. Oder? Wie siehst du das?
Ja, ich würde es gerne ein bisschen mehr in die Praxis ziehen und so ein bisschen vielleicht auch aus dem Coaching-Nähkästchen plaudern, dass das ganze Prinzip Overloading damit anfängt, dass du überhaupt dir bewusst bist, was trainierst du eigentlich, was machst du eigentlich? Und das fängt in der Regel damit an, dass man das einfach mal für sich dokumentiert. Ich glaube, sehr, sehr viele Leute scheitern, nachdem so die Rookie Gains weg sind. Das, was du meintest, man geht einfach ins Training, das funktioniert wahrscheinlich so 1, 2 Jahre, bei manchen auch länger, wenn du ein gutes Körpergefühl hast, sehr gut. Und die trainieren nach Gefühl und das funktioniert sehr gut. Ne? Und damit werden sie besser und werden stärker und überladen auf natürliche Weise. Und wie gesagt, das geht bei manchen länger gut, bei manchen weniger lange gut. Und wenn du die Leute dann sagen, hey, ich mache so viel und ich werde einfach nicht besser, und dann mal fragst, was machst du denn überhaupt, können sie dir häufig gar nicht beantworten, weil es eben nicht dokumentiert wird. Das ist genau wie die Leute, die sagen, oh, ich esse so viel und ich nehme einfach nicht zu. Na, wie viel isst du denn? Ja, weiß ich nicht. So, ne, also das, wenn du sozusagen diese Anfängerstage hinter dir lässt, ist so die erste Maßnahme, um Overload zu erreichen, ist wirklich dein Training zu dokumentieren, um für dich feststellen zu können, auf einer Wochenebene und dann später auch, wenn du länger trackst, auf einer Monatsebene und vielleicht auch mal auf einem längeren Zyklus, ob du wirklich überlebst. Ja? Weil du kannst natürlich auch Gewichte steigern und dann aber hinten raus, weil du so erschöpft bist, so viel Volumen droppen in deinem anderen Trainingsplan, dass du gar nicht mehr überladen trainierst, nur weil du in einer Übung mehr Gewicht bewegst. Also das ist wirklich deswegen wichtig, das, was Tonio gesagt hat, dass man sich das immer im Gesamtkontext anguckt und nicht immer nur eine kleine Zeiteinheit nimmt. Das heißt, um überladen zu trainieren, das Wichtigste ist, dokumentier in Na, Art und Weise, die es dir erlaubt, es langfristig zu machen, dein Training. Und ob das jetzt eine Excel-Liste ist, ob das Notes auf dem Handy ist, ist erstmal egal. Du musst auch nicht jede kleinste Übung dokumentieren, aber wenigstens deine Mainlifts solltest du im Griff haben, dass du weißt, wie viel Gewicht hast du bewegt, hat sich das gut, schwer oder extrem kacke angefühlt, das ist vielleicht noch eine Notiz, die für dich relevant ist, weil auch so kannst du nämlich Overload erzeugen, ne? Dass du halt das gleiche Gewicht nimmst, aber es fühlt sich irgendwann besser an. Also das sind auch alles Indikatoren. Das weißt du aber alles bloß, wenn du das niederschreibst. Das heißt, dokumentiere mindestens deine Hauptübungen mit Reps, Sets, Gewicht und wie es sich angefühlt hat, wenn du irgendwann mal vorhast, ein bisschen besser zu werden, ist das was, was auf jeden Fall dazugehört, was du mit dokumentieren solltest.
Ja, also ich glaube auch, das ist so das Wichtigste, was viele Leute unterschätzen, einfach Trainingstagebuch führen. Also ob das eine Excel-Liste ist am Ende oder ob ihr das nur in euren Notiz, in eure Notiz-App beim iPhone, also hier Josef und Matti an euch, gibt es quasi schon
Die,
vom
was nutzen
iPhone
Android in
fertig.
Word dann wahrscheinlich einfach auf dem
Keine
Handy
Ahnung,
oder so.
oder irgendeine gecrackte Version. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, kurz, ich muss kurz abschweifen, dass Matti jemand ist, der hat so ein Oppo-Handy. So eine Tochterfirma von Huawei. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Matti jemand ist, der hat nicht mal Zugang zum Google Play Store, weil Donald Trump irgendwann mal gesagt hat, nö, das finde ich nicht gut, dass chinesische Marken die Android Play Stores nutzen können.
Ist möglich. Matti, also äußere dich doch einfach mal.
Ja,
Was für
Matti.
ein Endgerät benutzt du?
Ich schwöre dir, es kann kein iPhone-User sein. Es geht nicht.
Bin ich mir doch auch sehr sicher, muss ich
Der
sagen.
ist auch jemand, der so richtig eklig spezifisch wird, wenn es so um Akkukapazität geht. Nur um nicht zu verstehen, dass die Hardware-Komponenten dafür sorgen, dass deine Akkulaufzeit trotzdem die gleiche ist. Egal. Zurück zum Thema Trainingstagebuch. Ich habe früher tatsächlich mir einfach so einen Planer mitgenommen ins Gym und habe das alles per Hand aufgeschrieben. Das heißt, kann, glaube ich, bis 2017 oder so tracken, was ich da im Gym so gemacht habe an Training. Und da haben wir unterbewusst automatisch eben schon dieses Overload-Prinzip angewandt, weil wir gesagt haben, okay, früher war Volumen, das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentliches Thema, worüber wir dann nächste Woche mal sprechen können. Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil da gibt es eben verschiedene Fachbegriffe, die man da den Leuten auch näher bringen kann, um eben da ein tieferes Verständnis zu bekommen für. Früher war Volumen bei uns Wiederholungen, mal Sätze, mal Gewicht. Und damit konntest du aber auch tracken, ob du einen Overload kreierst. Also das Ziel war immer, mehr Gewicht zu bewegen als in der Vorwoche. So. Und jetzt mittlerweile gibt es da ja, sage ich mal, kann man das noch ein bisschen mehr
Ja,
fancy
aber das
machen.
sollten wir wirklich auf eine andere Folge verlagern.
Ja, genau. Aber die Grundidee war halt immer, wir haben aufgeschrieben in erster Linie, um eben zu dem Thema zurückzukommen, was haben wir gemacht? Und dann hast du geschaut, was will ich denn in der nächsten Woche machen? Was kann ich denn da machen? Kann ich denn da überhaupt noch was draufpacken? Und ich glaube, im Thema Progressive Overload sind wir auch auf jeden Fall beim Thema Deload mit. Also
Ich würde
Overload.
tatsächlich vorher sogar noch ein paar weitere, meiner Meinung nach noch wichtigere Kriterien einwerfen, warum Overload scheitern kann.
Okay,
Das
klar, hau
heißt, das
los.
erste Prinzip ist, du trackst nicht und weißt deswegen nicht, ob du überladend trainierst. Punkt zwei, der mir, ich kann euch gar nicht sagen, wie oft in der Praxis, auch wenn wir neue Klienten onboarden, über den Weg läuft, ist das ganze Thema Konsistenz in der Zielsetzung. Warum scheitert Overload häufig? Weil Athleten ihren Trainingsplan in einer Weise von Woche zu Woche oder Block zu Block modifizieren, dass Overload nicht mehr nachvollziehbar ist. Wenn ich nämlich 60% meiner Übungen ersetze und vielleicht auch zwei, drei Mainlifts austausche, dann fängst du quasi mit deiner Volumen- und Overload-Überlegung fast wieder bei Null an, wenn du nicht ultra experienced bist und einschätzen kannst, wie sich das miteinander verhält und vielleicht irgendwie so einen Stressfaktor mit tracken kannst, wie sich das auf deinen Körper auswirkt. Also es ist faktisch unmöglich zu sagen, ich trainiere überladend, wenn ich mein Training sehr häufig, sehr extrem umstelle. Das gilt es also zu vermeiden. Du kannst natürlich variieren, du kannst auch deine Zielsetzung variieren. Du solltest aber nicht irgendwie zyklisch im 3 bis 4 Wochen Takt deine komplette Zielsetzung über den Haufen werfen und bei Null anfangen, sondern da sollte ein roter Faden drin sein, weil nur dann kannst du sowas auch über eine längere Zeit einfach feststellen. Und das ist wirklich super, super, super wichtig. Also Schritt 1 aufschreiben und Schritt 2, committe dich mal wirklich längerfristig auf gewisse Zielsetzungen, damit das mit dem Overload funktioniert.
Ja, würde ich genauso zustimmen. Man muss halt im Kontext immer sehen, was willst du gerade überladen? Also, wie du das gerade
Guter Take,
sagtest,
ja.
ist mein Ziel gerade Hypertrophie? Und das sollte das Ziel für tatsächlich 80 bis 90% der Leute sein, die im Streetlifting aktuell tätig sind, weil das Ziel im Kraftsport sollte sein, dass du austrainiert wirst. Also jemand, also beispielsweise ich jetzt mit 1,80 Meter, 110 Kilo aktuell, ich bin auf jeden Fall nah an dem Punkt, austrainiert zu sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt noch 10 Kilo Muskelmasse draufpacke in den nächsten Jahren, ist gering. Außer ich bin der Meinung, ich muss die Handbremse lösen oder gib mal ein bisschen von den Peptiden rein. Genau, das heißt, jemand, der 1,80 ist und 75 Kilo wiegt, der sollte in erster Linie, meiner Meinung nach jedenfalls, darüber nachdenken, mehr Muskelmasse aufzubauen, weil das dauert eben Zeit. Also das braucht einfach Zeit. Wenn du Muskelmasse aufbaust, brauchst du Zeit, dass dein Körper daran adaptiert. Und dann bedeutet aber dieses Überladen auch ganz bewusst, ich kann in der Zeit und ich sollte in der Zeit auch nicht zwangsläufig eine Überladung in Richtung meines One-Rep-Max machen. Also da werde ich keine schweren Singles machen und nur Triples, sondern mein Fokus liegt in dem Moment auf Hypertrophie. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mehr Volumen brauchen, und Intensitäten, die
Dann ist doch
halt.
vielleicht mal ganz spannend, wenn wir an der Stelle da reingehen und jetzt mal wirklich hands-on am Trainingsplan festmachen, wie kann ich Overload erzeugen mit Trainingsvariablen verändern. Na, dass wir das einfach auch für die Leute mal so ein bisschen erklären, was man da für Möglichkeiten hat. Und wie ihr gleich sehen werdet, es gibt viele, die man auch alle miteinander kombinieren kann und muss. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Da gibt es nur, was funktioniert für euch oder funktioniert nicht für euch. Das heißt, versteift euch jetzt nicht zu sehr darauf, was wir sagen, sondern nehmt es erstmal holistisch mit und guckt, was ihr dann draus macht. Ne? Wir können ja mal so auf einer Wochenebene, also wenn wir jetzt, wir vergleichen quasi Woche 1 mit Woche 2, ich glaube, das ist am greifbarsten jetzt. Da hätten wir einmal ganz klassisch die Wiederholungsprogression. Das heißt, gleiche Übung, gleiches Setup, gleiches Körpergewicht, alles ist gleich. Und du machst eine oder zwei Wiederholungen mehr. Nicht mal pro Set, es würde schon reichen, wenn du in einem Set von wie viele auch immer du machst, eine Wiederholung mehr gemacht hast. Dann hast du faktisch, wenn der Rest des Trainings auch gleich ist, Overload erzeugt. Das ist sozusagen die Rep-Progression. Und die kannst du auf jedes Set einzeln anwenden, die kannst du aber auch bloß auf ein Set anwenden. Das heißt, was weiß ich, du machst 3x6 Klimmzüge und die Woche drauf machst du 7x6. Die Woche drauf machst du 7x6. Die Woche drauf machst du nochmal 7x6, weil da hast du es nicht geschafft. Oh, bist du jetzt nicht überladend? Nee, alles easy. Guck, wie es nächste Woche ist. Probier es nochmal. Wenn du dann 7x7 schaffst oder 8x7x6, auch alles gut. Das wäre so die klassische Wiederholungsprogression. Und da haben wir jetzt, wir reden nicht über RPEs, wir reden, du trainierst am Limit gerade einfach und probierst einfach eine Wiederholung mehr zu schaffen. Das ist so die simpelste Form, die man sozusagen machen kann.
Ist im Endeffekt so die Grundform, wie du Calisthenics trainierst.
Genau.
Also du hast da nicht viel, was du variieren kannst. Du hast dein Körpergewicht, du hast die gleiche Klimmzugstange jede Woche zur Verfügung. Und dementsprechend musst du halt da gucken, wirst du es vermutlich über Wiederholungen oder eben über die weiteren Variablen, die wir jetzt
Genau,
besprechen.
dann haben wir die Wiederholungsprogression. Die nächste wäre jetzt, hey, okay, ich schaffe in meinem letzten Satz immer irgendwie nur die 6 Wiederholungen und komme da nicht weiter, aber ich fühle mich trotzdem noch recht fresh. Okay, dann kannst du gucken, du hast wahrscheinlich Kapazität für noch einen weiteren Satz. Und dann machst du noch einen Satz mehr. Das heißt, wenn du quasi dann in Woche 1 drei Sätze gemacht hast, machst du in Woche 2 vier Sätze, dann hast du auch Overload erzeugt. Jetzt ist es natürlich so, dass man beim Overloaden immer vergleichen muss, wie ergiebig ist so eine Progression, ne? Du kannst natürlich viel, viel längerfristiger mit einer Wiederholungsprogression arbeiten als mit einer Satzprogression. Weil natürlich da du pro Overload-Einheit viel, viel mehr neuen Stimulus sozusagen in dein Training reingibst. Aber eine Satzprogression funktioniert zum Beispiel extrem gut, wenn für die Calisthenics-OGs, die dir zuhören, wenn ihr zum Beispiel Levers trainiert, ne? Weil du kannst nämlich dort nicht erwarten, dass du jede Woche einfach eine Sekunde mehr schaffst. Sondern was du da machen könntest, ist, du sagst, hey, ich habe am Anfang meines Blocks trainiere ich 3x3 Sekunden Frontlever und dann erhöhst du das über die nächsten 5 Wochen und trainierst 8x3 Sekunden dann in der letzten Trainingswoche. Und dadurch hast du nämlich deine Holdzeit deutlich erhöht und dadurch auch den Stimulus erhöht und du hast überladend trainiert. Ne, das wäre dann so eine klassische Satzprogression, die in dem Fall gut funktioniert, wobei schwereren Compound Lifts, also Grundübungen, eher die Wiederholungsprogression Anwendung findet. Du willst halt mehr Wiederholungen schaffen. Und da ist der Satz eher was, was man vorsichtig dosieren sollte. Ja,
Ja.
so. Dann gehen wir mal davon
Also.
aus, du bist jemand, der nicht im Calisthenics Park trainiert, sondern irgendwie Zugang zu Gewichten hat oder irgendwie im Gym trainiert, dann kommt die nächste Progressionsstufe für dich dazu und das wäre die Gewichtsprogression. So, ich glaube, jetzt habe ich den Zeitler verloren.
Nee, ich bin noch da.
Da ist er wieder. Ja, dein Bild war eingefroren. Das heißt,
Ja.
du hast Möglichkeit 1 war jetzt mehr Wiederholungen schaffen, Möglichkeit 2 war mehr Sätze dazu packen und Möglichkeit 3 ist, du kannst natürlich auch Gewicht verändern, also die Beladung verändern. Im Calisthenics natürlich schwierig, weil du kannst dein Körpergewicht nicht wirklich anpassen. Da könntest du dann über irgendwelche Winkel ändern, aber packen wir jetzt mal weg. Wir sind ja ein Streetlifting-Podcast. Dementsprechend packen wir Gewicht dazu. Das heißt, du könntest über einen gesamten Block alles konstant lassen. Du machst 3 Sätze, 6 Wiederholungen, in Woche 1 10 Kilo und in Woche 5 17,5 Kilo oder 20 Kilo Zusatzgewicht, ne? Steigerst sozusagen pro Woche das Gewicht, was du benutzt. Wäre auch überladen. Und jetzt hast du auf einmal 3 Tools und die kannst du natürlich auch, naja, willkürlich quasi miteinander kombinieren, um so Überladung in deinem Trainingsplan über Zeit zu erzeugen. Weil das ist, wie Tonio am Anfang des Podcasts gut gesagt hast, du wirst nicht immer eine Wiederholung mehr schaffen. Du wirst vielleicht auch nicht immer mehr Gewicht bewegen. Aber vielleicht schaffst du es irgendwann, anstatt 3 Sätze, 4 Sätze dieses Gewicht zu bewegen. Hast du Overload erzeugt? Es geht also darum, dass du diese Progressionsform im Blick hast, dass du die über das Aufschreiben tracken kannst und dann nachvollziehen kannst, ob du mehr machst. Das ist so ein bisschen das Wichtige. Dann gibt es natürlich noch mehr Progressionen, die man erreichen kann. Da kommt es jetzt auch so ein bisschen drauf an, in welcher Trainingsrichtung bewege ich mich, ne? Wir sind jetzt ja hier immer sehr One Rep Max orientiert. Es gibt natürlich aber auch Athleten im Endurance-Bereich, die über die Trainingsdichte zum Beispiel progressieren können, ne? Die schaffen dann einfach das gleiche Training oder die gleiche Volumen in weniger Zeit zum Beispiel und können dann über die Trainingsdichte überladen, ne? Also es gibt noch mehrere Möglichkeiten, wie man das strukturieren kann, ist für uns aber in dem Podcast nicht wirklich relevant. Deswegen halten wir uns da so ein bisschen an den klassischen Kraftsportsachen. Willst du dazu erstmal noch was ergänzen?
Ich denke, du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also ich denke, das sind so die drei, ne, wir haben ja bis jetzt drei von den möglichen Funktionen. Ich denke auch, dass du das, also vielleicht zu dem Thema mit dem Frontlever auch noch, dass da ist vielleicht noch anzumerken, du willst halt Und da sind wir beim Thema Overload, das große Ganze im Auge behalten. Und deswegen musst du eben nicht zwangsläufig RPE 10 trainieren, wenn du insgesamt eine längere Holdzeit hast. Also der Effekt, den du beispielsweise hast, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du kannst zum Beispiel einen Frontlever 10 Sekunden halten und du hältst den aber einmal 10 Sekunden, dann ist vermutlich der Fatigue, also die Ermüdung, die du ansammelst in dem Satz, hoch genug, dass du nicht nochmal 10 Sekunden halten kannst. Jedenfalls nicht in einem absehbaren Zeitraum, der ein Training ja bedeutet. Das heißt, da macht es eben durchaus Sinn und das lässt sich dann eben auch wieder für alle anderen Sachen so ein Stück weit anwenden, zu verstehen, am Ende des Tages geht es mit meinem Körper nur darum, vor welche Aufgabe wird er gestellt. So, es wird jetzt wenig Sinn machen zu sagen, du machst jetzt nur Singles beispielsweise. Also anstatt zum Beispiel jetzt ein 3x4 machst du ein 12x1 mit dem gleichen Gewicht. Da ist dann halt die Frage der Sinnhaftigkeit. Ne? Also wenn das das gleiche Gewicht, wie gesagt, ist. Das sind, glaube ich, so Dinge, die man da so ein bisschen in Consideration, also in Zusammenhang bringen muss.
In
Das muss man
Betracht ziehen müssen.
in Betracht, genau. Das ist,
Shoutout,
glaube ich, noch,
Josef.
das ist, glaube ich, noch ganz wichtig zu sagen, was aber eben auch wieder mehr Spielraum bedeutet. Also du kannst eben trotzdem, wenn du der Meinung bist, du möchtest das so machen und es funktioniert für dich besser, kannst du eben statt einem 3x4 auch ein 6x2 machen.
Glaube, da, um da ein bisschen Ordnung reinzubringen. Es kommt alles wieder auf das hinaus, was du am Anfang so schön gesagt hast, dass man halt langfristig das sich angucken muss. Und du kannst dich kurzfristig mit so einem System, wie Tonio sie gerade gesagt hat, sehr, sehr stark überladen. Das führt in der Regel dazu aber, dass wenn wir uns wieder unseren Zeitstrahl von Training angucken, wenn wir da rauszoomen, dass du dich durch ein kurzfristiges, sehr starkes Überladen langfristig weniger überladen kannst. Und warum ist es so? Weil jede Trainingseinheit comes at a price. Ne? Also das heißt, jede Belastung, die du deinem Körper aufbürgst, die erzeugt Ermüdung durch verschiedene Prozesse in deinem Körper. Das heißt, dass je härter und intensiver du trainierst, desto mehr Ermüdung sammelst du in deinem Körper an. Und wenn du in sehr kurzer Zeit sehr viel Ermüdung ansammelst, dann wird irgendwann deine Performance einbrechen. Und im Kraftsport probiert man das in sinnvolle Bahnen zu lenken. Das heißt, wir wollen mit unserem Training Ermüdung erzeugen, aber wir wollen die Ermüdung pro Trainingseinheit so regulieren, dass wir eine recht lange Phase an Trainingseinheiten haben, ohne dass wir unseren Overload unterbrechen. Ja, weil wenn ich jetzt 3 Wochen sehr hart trainiere und dann brauche ich 3, 4 Tage Pause, weil mir alles wehtut, ich bin komplett im Eimer und summiere das auf ein ganzes Jahr, dann ist wahrscheinlich die effektive Zeit, die ich überladen trainieren kann, geringer, als wenn ich sage, hey, ich trainiere nicht ganz so stark überladen, bin dafür aber in der Lage, 4, 5 oder vielleicht sogar 6 Wochen am Stück zu trainieren, ohne dass ich eine längere Pause brauche. Weil wenn ich das dann auf ein ganzes Jahr summiere, habe ich wahrscheinlich viel weniger Phasen, wo ich pausieren muss oder wo ich dann Deloads machen muss. Die haben wir jetzt zwar noch nicht besprochen, aber wo ich sozusagen Phasen habe, wo ich weniger überladen trainiere. Und da muss man so ein bisschen seinen Sweet Spot finden. Ziel sollte es also sein, dass ich so wenig wie möglich Phasen habe, wo ich nicht überladen trainieren kann. Und das erreiche ich, indem ich ein gutes Maß finde aus, ich erhöhe meinen Stimulus, aber ich erhöhe ihn nicht zu hoch, dass ich mich davon sehr lange erholen muss. Das ist sozusagen der Sweet Spot, der bei jedem auch ein bisschen anders ist und den man für sich auch so ein bisschen herausfinden muss. Und jetzt vielleicht an der Stelle wird ja häufig immer das ganze Thema Deloaden empfohlen und wir müssen alle deloaden. Und wenn ich mir jetzt die Athleten angucke, zum Beispiel auch bei uns im Coaching, die noch ein bisschen mehr am Anfang stehen und die vielleicht noch nicht so dieses Grind-Mindset haben, da ist es eher so, dass du eigentlich nie deloaden musst. Und warum musst du da nie deloaden? Weil dein Leben ganz normale Deloads für dich bereitstellt übers Jahr. Ne? Das heißt, du bist irgendwann mal im Urlaub, du bist irgendwann mal beruflich eingespannt, du bist vielleicht mal eine Woche erkältet. Es kommen also auf jeden Fall alle paar Wochen immer mal eine Phase, wo du aufgrund deines Lebens, wenn du jetzt eben kein Amateur- oder Profisportler bist, der sein Leben dem Sport unterordnet, so wie es jetzt bei uns teilweise der Fall ist, wo wir deswegen geplant deloaden können, weil wir das halt sehr, sehr strukturiert angehen. Wenn du das nicht machst, dann fuck this concept. Du wirst es nicht brauchen, weil du gar nicht an dem Punkt der Überladung gelangst, dass du so viel Ermüdung in deinem Körper hast, dass du dich davon großartig erholen musst, ne? Sondern da mache ich es zum Beispiel im Coaching auch häufig so, dass wir dann einfach vielleicht mal einen Tag Pause mehr machen. Und das reicht dann völlig aus, um danach wieder ganz normal im überladenen System weiter zu ackern. Also du brauchst gar nicht eine super leichte Woche, weil du so viel Ermüdung gar nicht angesammelt hast, weil die Priorität des Trainings im Alltag gar nicht so hoch ist, sondern da verschiebt sich mal was, dann hast du mal hier einen Tag länger Pause, weil die Einheit hast du verschoben, da kam was dazwischen, da war mal Urlaub. Das heißt, da müsst ihr euch gar nicht so einen Stress machen und irgendwie irgendwelche, weiß ich nicht, vorgeplanten Deloads euch einbauen oder so,
Ja, und
sondern
so wie Matti trainiert nach den Madbars-Plänen, muss der sich über die Leute sowieso keine Gedanken machen.
ja, weil dem sowieso alle 2 Wochen der Ellbogen so wehtut, dass er einen Tag Pause machen muss, wenn er mit Madpass
Er kommt dann immer mit, oh Scheiße, schon das Impingement meldet sich schon wieder.
trainiert. Ja, so ist es nämlich. Das heißt, fassen wir das nochmal zusammen. Wir wollen spezifisch trainieren. Das heißt, die Übungen, in denen wir besser werden wollen, die sollten wir trainieren, um auch in denen besser zu werden. Wir sollten die in einem recht verwandten Belastungsbereich trainieren, in dem wir besser werden wollen. Das heißt, wenn ich in einem One Rep Max besser werden will, sollte ich nicht nur 20er Wiederholungen trainieren, sondern vielleicht auch mal irgendwas im Bereich 3 bis 6 Wiederholungen. Ja, das ist das, was wir in der ersten Folge besprochen haben. Dann willst du auf einer recht langfristigen Orientierung dafür sorgen, dass du dein Training überladend gestaltest. Das heißt, du kannst entweder dafür sorgen, dass du mehr Wiederholungen schaffst, dass du mehr Sätze schaffst, dass du mehr Gewicht bewegst oder eine Kombination, das ist das, was in der Realität passiert, aus diesen verschiedenen Strategien über Zeit. Ja, das heißt, es muss nicht jede Woche funktionieren, aber als Anfänger wäre es gut, wenn du Woche für Woche messbare Steigerungen hast. Wenn du ein bisschen fortgeschrittener bist, wird es irgendwann vielleicht von Monat zu Monat besser. Und wenn du ein bisschen austrainierter bist, dann guckst du dir das eher vielleicht in einem halben Jahr Zyklus an. Wie wirst du dort besser? Das heißt, die Zeiteinheit wird einfach größer, in der du guckst, ob du besser wirst. Ne? Oder wie bei mir und Tonio zum Beispiel, wir vergleichen jetzt eher Wettkampf zu Wettkampf. Ne? Wie hat sich unsere Leistung verändert? Weil du halt von Block zu Block, die Steigerungen, die sind recht überschaubar, sagen wir es mal so.
Ja, und also ich glaube auch, was wirklich hervorzuheben ist, das, was du schon gesagt hast, das Thema Deload wird teilweise überbewertet, bei manchen aber auch unterbewertet. Also das ist, glaube ich, eben immer so diese
Vielleicht mal
individuelle
als
Komponente.
Insight, ich deloade nicht.
Ich auch nur so halb. Also bei mir war jetzt die Trainingspause durch die Weisheitszahn-OP und durch Weihnachtsferien quasi oder Holidays, wenn man das so. Ich finde, Holidays ist tatsächlich das bessere Wort, weil Ferien ist es in dem Moment ja nicht, sondern es ist so Feiertage, Festtage, wo wir super viel unterwegs waren.
Vielleicht,
Und
um das zu erklären, ich dachte, mich hat gesagt, die nicht. Also, mein Training ist halt so von der Belastung vorstrukturiert, dass es immer 5 Wochen, also von da startet immer mit einer recht leichten Woche, die man Deload ähnlich ist die, aber die ist trotzdem exakt das gleiche Training, was ich sonst mache, bloß wirklich ein bisschen leichter und dann baut sich das aus wie so eine Welle, könnt ihr euch das vorstellen, wie so eine Treppe. Also es geht immer 5 Wochen hoch, dann starten wir wieder ein bisschen weiter unten, aber höher als in der ersten Stufe und dann baut sich's wieder auf und dann baut es wieder auf. Und das reicht für mich völlig aus, weil die ersten 3 Wochen recht langsam sich steigern, dass ich sozusagen die Ermüdung aus dem Vorblock loswerde. Und dementsprechend brauche ich jetzt nicht so einen krassen Schnitt mit einem Deload. Ja, sondern das ist eher so dieses Intro-Woche-Konzept ist quasi fast das gleiche. Bisschen anderer, also kleine, feine Unterschiede. Aber nur, dass ihr wisst, also auch ich mache jetzt nicht irgendwie dann mein normales Training und dann mache ich eine Woche, wo ich nur 3 Tage trainiere und dann geht es wieder weiter, sondern an sich so richtige Deloads brauche auch ich nicht. Obwohl ich ja schon wahrscheinlich vom Trainingsstand weiter bin als die meisten, die zuhören.
Denke ich auch. Ja, ich denke auch eben dieses Intro-Deload-Week, also bei mir zum Beispiel auch im Coaching, um vielleicht da noch ein bisschen Insights zu geben, ist es auch immer so, ich plane nicht fest mit Deloads, sondern ich kommuniziere mit meinen Athletinnen und Athleten und frage, wie fühlst du dich? Wenn, also der Klassiker, warum man eben einen Deload oder eine leichte Woche einsetzt, ist, ah, okay, ich fühle mich komplett ausgebrannt oder ich habe irgendwie ganz schön Wehwehchen über die letzte Woche hin entwickelt. Also der Körper sagt dir schon, wenn er
Ja, also
langsam
wenn
seine
quasi der
Belastungsgrenze.
Pace des Programmes irgendwann deine regenerativen Kapazitäten übersteigt,
Genau, das
sozusagen,
ist dann halt so ein
dann kann
Thema.
man außerhalb des Programms nochmal ein extra Deload oder vielleicht auch eine Pause halt
Genau.
einbauen.
Und
Weil,
das ist
ne, weil
dann.
auch bei dir, ich weiß das ja, du hast ja auch natürliche Zyklisierungen der Intensitäten. Also deine Athleten trainieren ja auch, wenn sie nicht deloaden, nicht durchgehend immer an der Grenze schwer. Das heißt,
Genau.
durch die natürliche Zyklisierung von Belastung kann man so einen Deload in der Regel auch vermeiden. Wie gesagt, das, was wir als Introwoche bezeichnen, bezeichnen wahrscheinlich andere als Deload. Deswegen, ja, so unterschiedlich sind die Konzepte jetzt nicht, aber
Und es wird am Ende des Tages auch nicht den Riesenunterschied machen,
ja.
ob du jetzt mal eine Woche mit ein bisschen weniger Volumen oder mit ein bisschen weniger Intensität arbeitest als jetzt der andere. Da muss man dann halt immer so rausfinden, was funktioniert eben bei der Person XY. Und das ist halt der Sinn, auch wie gesagt, wieder im Coaching. Du willst an sich, willst du mündige Athletinnen und Athleten haben, die sich den Ball oder wo du den Ball hin und her spielst. Es geht immer darum, herauszufinden in der Kommunikation, was funktioniert für Person XY gerade. Und das funktioniert meistens besser, wenn du jemanden hast, mit dem du dich darüber unterhalten kannst. Also es muss ja nicht mal so sein, und das wird auch selten so sein, dass der Trainer oder Coach das besser weiß als der Athlet, sondern er muss quasi den Athlet in die Richtung führen, zu verstehen, okay, was ist schwer, was tut jetzt warum vielleicht auch mal weh und in welche Richtung arbeiten wir jetzt gerade? Macht es jetzt gerade Sinn oder wollen wir vielleicht mal schauen, ob es jetzt doch noch eine Woche länger geht, etc. Das sind ja alles dann diese Erfahrungswerte, die man sich gemeinsam erarbeitet. Deswegen, ich glaube, man muss halt dieses Verständnis von Coaching immer ein Stück weit erweitern. Also es
Ja,
ist eben nicht nur
weißt du,
diese
was mir an der
stumpfe.
Stelle tatsächlich eingefallen ist? Ein ganz wichtiges Overload-Prinzip noch für Sportler, jetzt wenn wir mal den Hobbysportler rausnehmen, ist Konsistenz im Alltag. Weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass der Körper auf Belastung mit Ermüdung reagiert und dein Körper kann nicht unterscheiden, woher diese Ermüdung kommt. Also ob du jetzt Stress im Büro hast, weil Workload extrem hoch ist, oder ob der Stress ins System über Training kommt, das ist erstmal egal. Also es gibt da schon Unterschiede, aber von der Wahrnehmung her ist es erstmal egal. Und dementsprechend ist es wichtig für einen Athleten, um einen planbaren Overload zu generieren, dass der Alltag recht monoton ausfällt, was die Belastung angeht. Du kannst trotzdem einen abwechslungsreichen Alltag haben, aber die Belastung, die daraus resultiert, sollte recht monoton sein, weil nur dann kannst du Training auch wirklich gut überladend planen. Weil wenn dein Alltag unterschiedlich überladend ist, dann musst du dein Training auch unterschiedlich überladend gestalten und das wird schwierig. Und was man nämlich dafür braucht, ist wieder Ahnung und Erfahrung, wie man damit umgehen kann. Und dann sind wir wieder bei dem, was Tonio gesagt haben. Dafür braucht man dann auch in einem Coaching sehr mündige Athleten, die das überhaupt wahrnehmen und kommunizieren können. Und das ist viel, viel schwieriger, als man sich das vorstellt. Ob man jetzt weiß, hey, ich bin heute einfach demotiviert oder ich bin wirklich fatigued von meinem Alltag. Ist es gerade eine Zeitaufnahme von heute und ist es mein Mut? Bin ich gerade von der Woche wirklich erledigt? dass man das verbalisieren kann, Unterschiede feststellen kann, das braucht wirklich Erfahrung und viel Kommunikation mit sich selber und auch mit dem Trainer, um sowas zu lernen. Und ich glaube, da sind auch wir beide noch nicht auf einem Niveau, dass wir sagen, das können wir richtig, richtig gut.
Ich will das auch gar nicht Lois kommunizieren. Lois ist für Micha hier auch nur so ein kleiner nerviger Sidekick von Micha.
Da will wohl jemand 15er Wiederholung BSS machen.
Das Ding ist, Lois, der schreibt mir ja Bulgarian Split Squats in den Plan. Und ich glaube, ich habe die bisher 4 Mal gemacht, so die letzten 4 Wochen. Davor habe ich einfach nur so, sure, buddy.
Nee, also das sind so Sachen wie zum Beispiel, dass wenn ich jetzt mein eigenes Training vorplane, dann ist da schon eine APE-Idee hinter, also wie das Gewicht sozusagen vorgeplant ist. Im Trainingsplan selber schreibe ich sie mir aber nicht mehr rein, weil ich zum Beispiel da auch einfach nicht mit Schur, wie sagt man das auf Deutsch? Scheiße, ich hasse sowas.
Was?
Erwachsen, ja, erwachsen genug bin,
Ja.
damit umzugehen, weil ich nämlich eine sehr hoch fluktuierende Motivation und Emotionalität habe, wenn es ums Training geht und einfach sehr gut damit fahre, wenn ich mir über den Block einfach die Gewichte vorplane und dann mache ich die einfach. Ob ich jetzt nur Lust drauf habe heute oder wie mich toll fühle oder nicht, ist egal, das Gewicht, was da steht, das bewege ich und damit habe ich persönlich, das ist keine Empfehlung, das so zu machen, für mich habe ich dann sogar eine höhere Genauigkeit, was so die Belastungssteuerung über einen Block angeht, als wenn ich hinschreibe, ich gebe mir einen Range und nehme die RPEs als Maßstab, funktioniert da nicht so gut für mich, weil ich da zu emotional bin und ich kann feste Gewichte vorgeplant sehr gut nutzen, weil mein Alltag faktisch super monoton ist. Ich kann in meinem eigenen Fitnessstudio zu der Zeit trainieren, die ich möchte, kann mein Essen danach ausrichten, weil ich auf der anderen Seite vom Büro wohne und also faktisch auf der anderen Straßenseite und dann halt alles, also ich kann meinen Alltag einfach perfekt darauf auslegen und deswegen brauche ich da keine autoregulative Komponente. Die würde mich eher verwirren, sozusagen. Deswegen nutze ich die gar nicht.
Ich glaube, das hat das Ganze sehr gut zusammengefasst.
Genau, also was ihr mitnehmen sollt, ist immer voll drauf. Pack RPEs und wer nicht kotzt, verliert. Oder? Das haben wir eigentlich so ungefähr darstellen wollen. Dann, ey, wir sind auch gut in der Zeit heute. Und dann würde ich sagen, ist es jetzt nochmal kurz Zeit für Werbung. Das heißt, meldet euch an in the Final Rap App. Guckt, dass ihr da up to date bleibt. Wenn ihr richtige OGs seid, dann lest doch vielleicht einfach auch die Newsletter und die Postings, die so rausgehen. Dann ist man immer up to date. Und wenn ihr nach Streetlifting Equipment sucht, findet ihr es bei uns aktuell nicht, weil es alles ausverkauft. Wenn ihr ein bisschen an Calisthenics Weiterbildung interessiert seid, dann shoppt euch doch mein Buch rein. Wenn ihr an Coachings interessiert seid, dann schallert euch mal die Erstgespräche bei mir oder bei Tonio rein. Ja, Trainingsprogramme gibt es auch. YouTube, subscriben, Instagram, folgen, TikTok sind wir auch am Start. Nicht besonders regelmäßig, nicht besonders intensiv, aber wir geben uns Mühe. Und das soll es dann auch gewesen sein für heute.